Wirtschaftliche Vereinigung Zucker präsentiert den Zucker-Podcast. Ein Podcast zu den aktuellen Themen der Landwirtschaft, Ernährungs- und Zuckerwirtschaft.
Michael Nellis ist mein Name. Ich bin gelernter Umweltingenieur von der TU Berlin, bin seit 2006 an der Universität Rostock für den Bereich Abfall- und Stoffstromwirtschaft zuständig und seit 2012 gleichzeitig wissenschaftlicher Geschäftsführer des Deutschen Biomasse-Forschungszentrums hier in Leipzig. In der Funktion bin ich auch heute eingeladen und gerne dabei. Und das DBFZ hier in Leipzig wurde 2008 gegründet, so als zentrale Bundesforschungseinrichtung für die energetische, aber auch zunehmend integrierte stoffliche Verwertung von Biomasse.
Mein Name ist Roland Geres, ich bin geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens FutureCamp. FutureCamp ist seit mehr als 20 Jahren als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen tätig im Bereich Klimaschutz, Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit mit besonderem Schwerpunkt auf den Klimaschutz und hier insbesondere auch die Instrumente, die in der Europäischen Union und in Deutschland dafür angewendet werden, zum Beispiel den europäischen Emissionshandel. Und in diesem Zusammenhang haben wir schon länger auch mit einzelnen Unternehmen der Zuckerindustrie neben vielen anderen Branchen zu tun und auch vor 2 Jahren für die Zuckerindustrie insgesamt gearbeitet.
Es freut mich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind, um über die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 zu sprechen und da mit dem Fokus auf die ländlichen Gebiete mit entsprechenden Anlagen der Zuckerindustrie, welche Optionen, welche Herausforderungen es in diesem Bereich gibt und vielleicht auch nochmal den etwas größeren Bogen aufzuspannen, um das Thema der Klimaneutralität insgesamt einzuordnen.
Wir haben vor 2 Jahren für die Zuckerindustrie und für die in der Zuckerindustrie im Verband vertretenen Unternehmen, das sind ja in Deutschland nur 4 Unternehmen mit etwa 17 Anlagen, gearbeitet und haben dort sogenannte Transformationspfade oder Klimaneutralitätspfade erarbeitet. Man kann es relativ stark auf einen ganz wesentlichen Punkt verdichten. Anders als in anderen Branchen ist bei der Zuckerindustrie natürlich die Situation gegeben, dass es schon traditionell partnerschaftliche Beziehungen, langfristige Verträge mit Landwirten gibt und dass bei der Produktion des Hauptprodukts Zucker, darauf beziehe ich mich jetzt mal, Reststoffe anfallen, nämlich die schon erwähnten Rübenschnitzel. Und das ist etwas völlig anderes als eine Diskussion, die auch in anderen Branchen geführt wird, Biomasse sozusagen von außen zuzuführen. Und das, denke ich, ist ein Anknüpfungspunkt, auf den ich nachher nochmal zurückkommen möchte, wo man auch regulatorisch, das ist eher mein Schwerpunkt heute, ansetzen sollte, wie man das bewertet. Denn aus meiner Sicht ist es eine sehr naheliegende Maßnahme, die Rübenschnitzel in der Zuckerindustrie anders zu verwerten als heute, teilweise auch auf die Produktion von Futtermitteln aus Rübenschnitzel zu verzichten, denn diese Futtermittel werden benötigt, zum Beispiel für die Aufzucht von Schweinen und anderem Vieh. Wo wir ohnehin auch rückläufige Tendenzen haben, werden oft auch exportiert, ja, um dann in anderen Teilen der Welt als Futtermittel eingesetzt zu werden. Wir suchen hier händeringend nach Möglichkeiten, auch Erdgas zu substituieren, und zwar so schnell wie möglich. Und es wäre sehr naheliegend, da in der Zuckerindustrie auch mal einen Pflock reinzuhauen, der diesen Weg eröffnet.
Ja, vielleicht kann ich da direkt anschließen. Erstmal herzlichen Dank, Herr Geres. Da sind, glaube ich, viele Punkte, wo wir einer Meinung sind oder aus meiner Sicht fast alle, die Sie erwähnt haben. Ich würde vielleicht noch den Bogen ein bisschen größer aufspannen. Vor dem Hintergrund, dass wir 2045 klimaneutral werden wollen, was das denn insgesamt bedeutet, jetzt losgelöst von der Zuckerindustrie alleine. Wenn man sich das dann näher anguckt, so unsere Einschätzung, wenn wir wirklich eine klimaneutrale Gesellschaft haben, dass der große zu lösende Problembrocken eher im ländlichen Bereich liegt. In den Städten kriegt man das, glaube ich, recht gut organisiert. Da haben wir auch große Herausforderungen. Aber aus meiner Sicht entscheidet sich, ob wir es schaffen bis 45 im ländlichen Raum. Und dazu müssen eben gerade die ländlichen Industriebetriebe oder die im ländlichen ländlichen Raum angesiedelten Industriebetriebe, wie eben insbesondere die Zuckerindustrie, die Landwirtschaft, wo Sie eben ja auch schon gesagt haben, dass es da sehr langfristige Beziehungen schon gibt, weil es auch gar nicht anders geht, und die ländliche Bevölkerung mitnehmen. Und ich glaube, da wird der Knackpunkt sein, wie bekommt man das hin? Und das ist auch der Punkt, wo wir uns hier am Deutschen Biomasseforschungszentrum sehr intensiv mit beschäftigen, um da einen Beitrag zu leisten. Einmal hinsichtlich erneuerbares Energiesystem. Wie kann man Biomasse da geschickt integrieren? Das müssen wir anders machen, als es heute der Fall ist. Und zum anderen, wie bekomme ich wirklich diese Wertschöpfungsnetze in den ländlichen Regionen hin? Und da ist die Zuckerindustrie aus meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel.
Ja, da würde ich gerne direkt anknüpfen, Herr Nelles. Vielen Dank. Also ich freue mich auch, dass wir heute Gelegenheit haben, uns da auch etwas auszutauschen dazu. Ich möchte zwei Aspekte aufgreifen. Also wir haben völlig zu Recht betont, dass die Zuckerindustrie in gewisser Weise ein gutes Beispiel dafür ist, weil sie natürlich landwirtschaftliche Produkte direkt verarbeitet in einem Industrieprozess. Da gibt es natürlich andere Produzenten auch, die zum Beispiel auf Basis von Kartoffeln oder Zwiebeln Produkte herstellen, die auch den direkten Zugang zu den Landwirten haben. Aber das Grundproblem der ländlichen Raumstruktur, das Sie angesprochen haben, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich schon den Eindruck habe, ich habe auch relativ viel Anlässe zu diskutieren in Berlin und darüber hinaus, dass das manchmal etwas aus dem Blick gerät. Und das betrifft nicht nur die Zuckerindustrie, darauf haben Sie auch hingewiesen. Wir kennen Fälle aus der Praxis, wenn wir für Unternehmen Klimaneutralitätspfade erarbeiten, also auch die Maßnahmen benennen, dass das Vorhandensein dann auch hinreichend dimensionierter Netzanschlüsse für Strom beispielsweise keine triviale Aufgabe ist bei, sage ich mal, im ländlichen Raum. Das ist auch nachvollziehbar, dass man in der Netzplanung zum Beispiel dort nicht die Schwerpunkte setzt am Anfang. Das will ich gar nicht kritisieren, aber das sollte nicht dazu führen, dass der ländliche Raum, hinten runterfällt. Und das wissen wir auch aus anderen Branchen. Deswegen wäre es aus meiner Sicht fatal bei der Zuckerindustrie, wenn wir die jetzt mal als Beispiel nehmen, aber es gibt auch sicher andere Branchen, bei denen man über landwirtschaftliche Reststoffe sprechen kann, den Blick dafür zu verlieren, dass wir bei Rübenschnitzeln de facto erstmal über einen landwirtschaftlichen Reststoff sprechen, der entsteht, wenn ich Zucker produziere. Jetzt hat man sich in der Vergangenheit sehr bemüht, da auch diese Verwertung sicherzustellen, im Wesentlichen als Futtermittel, was jetzt allerdings als Reflex auf die Tank- und Tellerdebatte, die wir vor einiger Zeit hatten, dazu führt, dass das aktuelle europäische Regelwerk, so wie es jetzt auch vorgesehen ist, insbesondere die Erneuerbare Energien-Direktive, dazu führen würde, wenn man das so lässt, wie es derzeit formuliert ist, dass energetische Nutzungen von diesen Rübenschnitzeln erschwert würden. Denn da sie als Futtermittel eingestuft sind und man natürlich vermeiden will, dass Energieproduktion zulasten der Nahrungsmittelproduktion geht, das ist ja durchaus nachvollziehbar, aber das passt nicht so richtig zu dem Fall der Rübenschnitzel. Und auch in dem Zusammenhang, ich halte es für fatal, wenn man dabei bliebe, denn das hat Rückwirkungen in vielen anderen Regulatoriken auch. Ich mache es mal am Beispiel des Emissionshandels. Da wird es dann auch um die Frage gehen, wie sind dann Emissionen aus Biomassenutzung, werden die weiter mit Null Emissionen bewertet oder kriegen die einen Emissionsfaktor? Das hat gravierende Auswirkungen für den Betrieb von Anlagen, auch für die Wirtschaftlichkeit entsprechender Investitionen. Und deswegen sehe ich hier auch durchaus auch einen gewissen Bedarf, hier zeitnah zu einer Entscheidung zu kommen, die das begünstigt. Und ich möchte das auch gerne nochmal wiederholen. Wir suchen an vielen Stellen im Moment händeringend nach Möglichkeiten, den Erdgasverbrauch schnell zu reduzieren. Da hätten wir eine, die sehr naheliegend ist, die auch vergleichsweise schnell umsetzbar ist. Natürlich auch nicht binnen Wochen oder Monaten auf Betriebsebene, aber doch in überschaubarer Zeit im Vergleich zu anderen Lösungen. Und deswegen auch als unabhängiger Experte, das ist jetzt keine einseitige Interessenparteinahme zugunsten der Zuckerindustrie, halte ich schon für absolut geboten, hier einen Weg zu finden. Am besten einen, der natürlich jetzt nicht als Lex Zuckerindustrie definiert werden muss, sondern umfassender im Sinne dessen, was Herr Nettes auch gesagt hat. Aber selbst wenn man es nur für die Zuckerindustrie machen würde, wäre es die Mühe wert.
Ja, ich glaube, da kann ich direkt ergänzen. Das betrifft ja nicht nur diesen einen konkreten Fall, sondern ich glaube, wir müssen jetzt insgesamt aufpassen, dass wir nicht die falschen Reflexe an den Tag legen und viele Dinge, die jetzt durchaus sinnvoll laufen, dann kurzfristig zurückdrehen und dann erst in 2, 3, 4 Jahren merken, dass es die falschen Schrauben sind, an denen wir gedreht haben. Und das betrifft also eine ganze Reihe von Reststoffen, die verwertet werden können. Aber auch da kann man nochmal die etwas größere Ebene aufmachen. Es gibt ja auch die Diskussion, wie viel können wir beispielsweise über Biogasanlagen jetzt ersetzen an dem Erdgas, was wir benötigen. Und da haben wir jetzt auch gerade vom DBFZ eine Stellungnahme zu abgeben, wo wir das dann mal sauber auch durchdekliniert haben, berechnet haben. Und da ist man eben im 1-2%-Bereich. Und vor dem Hintergrund muss man immer überlegen, was mache ich, um wirklich kurzfristig Dinge zu bewegen. Und auch mittelfristig muss man einfach davon ausgehen, das haben Sie auch angesprochen. Es muss natürlich so sein, dass wir zuerst mal die Versorgung mit Lebensmitteln in den Vordergrund stellen und uns danach erstmal mit der stofflichen Verwertung der Biomasse insgesamt auseinandersetzen. Und da kann man in sehr vielen Bereichen eine ganze Menge machen. Und wie gesagt, ich hatte das Beispiel Anklam ja schon angeführt. Also da gibt es sehr viele Ansätze, jetzt das Ganze auch in die Bioökonomiestrategie in den Nordosten da entsprechend einzuarbeiten und dann auf der stofflichen Schiene noch Wertschöpfung zu schaffen. Und dann bleiben eben noch reichlich Reststoffe über und die müssen wir ebenfalls nochmal genau ansehen. Kann man daraus nicht noch Wertschöpfung generieren? Auch da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen. Und was Sie eben zu Recht angesprochen haben, es macht natürlich keinen Sinn, jetzt Dinge, die gut funktionieren, zu beschränken. Und Sie haben auch das Thema angesprochen, der Viehfütterung. Und wir haben ja im Grunde keine Tankteller-Diskussion, sondern wir haben eine Diskussion, wie viel wollen wir wirklich für die Tierhaltung und Tierproduktion ausgeben. Also wir haben 60% der Fläche in der EU, der landwirtschaftlichen Fläche, die wir dafür nutzen, um Viehfutter zu produzieren. Also für die eigentlichen Lebensmittel brauchen wir nicht viel und das, was in den Biokraftstoffbereich geht oder auch Biogas, ist da auch verglichen damit sehr übersichtlich. Also wir müssen dann schon das gesamte Bild aufmachen und das geht mir in der Diskussion insgesamt immer ein bisschen verloren.
Herr Nels, ich bin Ihnen auch für diesen Hinweis auch auf die Gesamtsituation sehr dankbar. Denn das, was ich eben angesprochen habe, auch das absehbare regulatorische Hemmnis in der erneuerbaren Energienrichtlinie mit vielen Querwirkungen in andere Regulierungen rein, ist, das kann man am Fall der Rübenschnitzel wirklich exemplarisch durchexerzieren, so nicht sinnvoll. Das muss man ganz klar sagen. Also zum einen ist es nicht so, dass sämtliche Rübenschnitzel nur noch für energetische Nutzungen benötigt würden. Zum anderen ist es so, wir reden da über ein Futtermittel, um, benennen wir die Dinge beim Namen, Schweine zu züchten in erster Linie. Ja. Und bereits heute geht ein, sag ich mal, nicht unerheblicher Anteil der Futtermittel, die jetzt aus Reststoffen der Zuckerindustrie produziert werden, in den Export. Oft sogar im getrockneten Zustand mit der Folge, dass wir dann hier auch noch Energie verbrauchen, um das zu trocknen. Da muss man, glaube ich, schon ein Fragezeichen dahinter machen, ob das wirklich zielführend ist und sollte also auch regulatorische Barrieren, die wir da im Moment sehen, tatsächlich beseitigen.
Ja, das ist ja auch die Diskussion, die man insgesamt führen muss. Da komme ich vielleicht nochmal auf mein Eingangsstatement zurück. Wir liegen, obwohl wir seit locker 20 Jahren sehr intensiv über die Umstellung des Energiesystems sprechen, bei einem Primärenergieanteil, der ist 2021 wieder unter die 16% gerutscht. Das heißt, da haben wir noch einen riesigen Weg vor uns und ja nicht mehr viel Zeit, wenn man sich wirklich mal überlegt, wann 2045 ist, was da alles umgestellt werden muss. Und da kann ich also jetzt nicht noch lange rumbasteln, sondern es müssen jetzt auch die richtigen Maßnahmen gesetzt werden. Und vor dem Hintergrund braucht man sich, glaube ich, auch keine Illusionen zu machen. Man muss natürlich die Grundprinzipien einhalten. Das haben Sie ja auch nochmal betont, dass es natürlich zuerst mal um die Lebensmittelversorgung geht. Der zweite Schritt ist dann, wie gesagt, die möglichst gute stoffliche Verwertung der Biomasse. Und dann werden sehr viele Reststoffe auf den unterschiedlichsten Ebenen anfallen, wo dann auch die energetische Verwertung eine Rolle spielen kann und muss, wenn wir wirklich dieses Ziel erreichen wollen. Wenn man es einfach mal durchdekliniert, im Stromsektor ist es so, dass wir da natürlich auf Wind und Solar das ganze System aufbauen. Es gibt aber ein paar Lücken, die wir dann über die Biomasse füllen können. Im Kraftstoffbereich ist es ähnlich. Wir werden sehr viel Elektromobilität haben, wir werden Wasserstoff haben, wir werden unterschiedliche Systeme haben, aber auch da ist zu den unterschiedlichen Zeiten bis 2045 an vielen Stellen Biokraftstoff erforderlich, wenn wir das wirklich erreichen wollen. Und da muss man sich überlegen, wann dreht man auch die erste Generation der Biokraftstoffe ab, die derzeit eben noch einen sehr großen Anteil an der Versorgung ausmachen. Also von daher haben wir sehr viele verschiedene Baustellen. Und ich glaube, da müssen wir gucken, wie kriegen wir das vernünftig organisiert, um den Übergang bis 2045 hinzubekommen. Und da ist es eben aus meiner Sicht sehr wichtig, dass gerade die Probleme und Herausforderungen im ländlichen Raum ernst genommen werden und auch umgesetzt werden in politisches Handeln. Weil wie gesagt, da wird sich aus meiner Sicht entscheiden, ob wir das insgesamt auf die Reihe bekommen oder nicht.
Aber eine Dimension, die Sie angesprochen haben, Herr Nelles, ist mir auch wichtig, nämlich die zeitliche. Und es gibt natürlich, und es gilt nicht nur für die Zuckerindustrie, das ist, auch wenn es dort besonders ausgeprägt ist, durchaus viele Industrieunternehmen, die jetzt nicht über das gesamte Jahr gleich verteilte Bedarfe haben, auch an Energie. Und in der Zuckerindustrie ist es natürlich besonders ausgeprägt mit dem Kampagnenbetrieb, der dazu führt, dass wenn Sie das zum Beispiel mit Strom machen wollen, Sie einfach Kapazitäten brauchen für wenige Monate im Jahr, die Sache wirtschaftlich schwierig machen, auch aus staatlicher Sicht, was den Ausbau und Aufbau von Infrastrukturen angeht. Und ich denke, das ist ein Punkt, den man auch berücksichtigen sollte. Und in den letzten 20 Jahren sind doch 15 Jahre sicherlich damit vergangen, dass wir vorrangig oder viele sogar allein auf den Stromerzeugungssektor geschaut haben. Und jetzt merken wir natürlich, dass wir auch Wärmebedarfe haben, nicht nur im Gebäudebereich, sondern auch im industriellen Bereich, die wir auf erneuerbare Energie natürlich minimieren müssen, so gut es geht. Efficiency first, der Grundsatz gilt weiter und erst recht, kein Widerspruch. Aber wenn wir im Wärmebereich auch erneuerbare Energien stärker einsetzen wollen als bisher, dann müssen wir solche Möglichkeiten einfach nutzen. Und da helfen sehr, sage ich mal, möglicherweise auch etwas zu dogmatische Festlegungen in übergeordneten Regelwerken nicht wirklich weiter.
Ja, finde ich sehr gut, dass Sie es ansprechen, weil das ist auch das, was uns als Biomasseforschungszentrum immer wieder auffällt in der ganzen Diskussion, dass es eben sehr stromgeführt ist. Da sind wir auch relativ weit gekommen. Wenn man sich die Mobilität anguckt, ist das eine ziemliche Katastrophe. Und es ist eben so, dass wir in Deutschland fast 50% der Energie in Form von Wärme oder Kälte benötigen. Und das ist lange Zeit nicht unter den Tisch gefallen. Im Grunde weiß es jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt. Aber es ist doch relativ wenig passiert. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir vom Forschungsverbund Erneuerbare Energien dieses Thema für unsere Jahrestagung im Herbst als zentralen Punkt rausgesucht haben, um da einfach nochmal so den Stand darzustellen, was haben wir in den letzten 20 Jahren gemacht oder besser nicht gemacht und wie kommen wir denn da weiter, dass wir auch einen entsprechenden Beitrag, der zwingend notwendig ist, für die Klimaneutralität im Jahr 2045 leisten.
Was sehr naheliegend, notwendig und auch dringlich ist, ist in der Erneuerbaren Energienrichtlinie für die Spezialisten EU 2018/2001 eine Anpassung hervorzunehmen, die es erlaubt, dass eigene Biomassen, die zugleich Reststoffe einer eigentlichen Hauptproduktion sind, wie jetzt im Falle der Zuckerherstellung, die Rübenschnitzel, dass man das doch um Himmels Willen energetisch nutzen darf. Insbesondere in ländlich dislozierten Anlagen.
Ich glaube, was für Standorte der Zuckerindustrie eben wichtig ist, dass sie die Möglichkeiten haben, sich wirklich jetzt auch weiterzuentwickeln und dass da nicht zu viele Barrieren aufgebaut werden oder einfach vorhanden sind, die dann sinnvolle Weiterentwicklungen im Wege stehen. Also wenn ich mir da nochmal den Standort in Anklam, den ich halbwegs gut kenne, vor Augen führe, dann ist man da in einem ländlichen Raum, obwohl man eben ein Teil der Stadt Anklam halt ist. Also ergeben sich sehr viele Möglichkeiten, auch die Wärmeversorgung zu kombinieren. Und wenn man dann in die Tiefe geht, gibt es da immer reichlich Barrieren, weil wieder irgendwas rechtlich nicht geht. Und da müssen wir uns in Deutschland, glaube ich, von verabschieden, dass wir uns zu Tode regulieren. Und ich glaube, da müssen wir wieder zu dem Punkt zurück, wo wir als Deutschland mal vor 20, 30, 40 Jahren waren, Dinge wirklich anzupacken und die dann auch zu einer Lösung zu bringen und nicht zu sehr der deutsche Bedenkenträger sein, der immer alle Dinge haarklein durchexerziert und dann sich selber auf den Füßen steht.